Breitband Topic.
Dauerschnee, Eiseskälte, Finanzkrise, Zypernpleite, all diese schönen Aufregerthemen konnten schnöde von der Neuigkeit an den Rand gedrängt werden, dass der Google Reader eingestellt wird. Krass, unfair, wie bitte? Aber klar, wen interessieren noch Weltgeschehen und Eiszapfen am Fahrrad, wenn man sich von seinem geliebten Feedreader verabschieden muss, der einen ja auch, das am Rande, jahrelang so schön geordnet, eben über Weltgeschehen und Temperaturenlage informiert hat.
Ja, und das Entsetzen über die Einstellung dieses Dienstes hat auch rund 10 Tage nach Bekanntgabe immer noch emotionale Züge. Ich bin wegen der Google-Reader-Sache immer noch sauer auf Google, heißt es in vielen Tweets. Und all das zeigt uns, wie sehr wir sie brauchen, die Netzdienste.
Warum das so ist und wie wir uns da mal locker, sprich unabhängig machen könnten und was vielleicht auch auf politischer Ebene geschehen muss, damit Dienste im Umgang vor allem mit unseren Daten verlässlich bleiben, dazu gleich mehr. Zunächst aber legt Bettina Conradi den Finger richtig tief in die Wunde, indem sie ein ganz normales Leben mit Webdiensten schildert.
Um meine Backups kümmert sich ein Cloud-Dienst ganz automatisch. Meine Fotosammlung liegt mittlerweile auch im Netz bei Flickr und Instagram. Musik? Klar, die habe ich ebenfalls ins Netz ausgelagert.
I know it sucks.
Bis zu 20.000 Songs kann ich bei Google Music ins virtuelle CD-Regal stellen. Kostenlos. Geblockt wird auch bei Posterous. Jobangelegenheiten regle ich über Xing, private Kontakte verwalte ich bei Facebook. Natürlich bin ich auch an der Welt interessiert. Neuigkeiten erreichen mich als RSS-Feed über den Google Reader. So ist alles immer und überall verfügbar, egal wo ich bin. Sehr praktisch. Weniger praktisch? 2 der Dienste sind so gut wie tot. Und ich stehe auf dem Schlauch. Jedenfalls ein bisschen.
Google decides to shut
Google
down.
Is doing some serious spring cleaning Google and Google Reader has found itself in the dustpan.
Am 1. Juli ist es aus mit dem Google Reader. Und schon in einem Monat schließt der Blogdienst Posterous seine Pforten. 2008 online gegangen, wurde er vor knapp einem Jahr von Twitter aufgekauft. Aber nicht, um dessen Spektrum zu erweitern, sondern um ein Konkurrenzprodukt auszuschalten. Kommuniziert wird das jedoch als Bündelung von Energie. Alle Anstrengungen sollen nun zu 100% Twitter gelten, heißt es. Für die Nutzer bedeutet das, rettet die Daten. Bis zur Schließung kann das Material gesichert und zu anderen Diensten wie WordPress oder Squarespace transferiert werden. Mal sehen, wie lange die bleiben.
So Google says no one uses this thing and then the closest thing to it goes down all of a sudden when they say hey, Google Reader is going bye-bye.
Bei Google sind es knapp 4 Jahre. Laut Guardian ist das die durchschnittliche Lebensdauer für einen Dienst des Suchmaschinenriesen. So ist das mit den Online-Diensten. Zuerst füllen sie Lücken, die eigentlich keine waren. Wenn sie dann aber eingestellt werden, offenbaren sie unsere Verletzlichkeit. Bequemlichkeiten werden zu Gewohnheiten, werden zu Notwendigkeiten, werden zu Abhängigkeiten. Ich muss mich wohl also wirklich auf ein Leben als Dauer-Datenmigrantin einstellen.
Bettina Conradi über unser Leben in den Fängen diverser Webdienste hört sich auf irgendeine Art und Weise natürlich auch kuschelig und gemütlich an, aber natürlich auch unheimlich. Bleibt es jetzt so?
Ja, das haben wir Philipp Otto gefragt und ihn dafür vor 2 Tagen in seinem Büro besucht. Er ist Redaktionsleiter von iRights Info und Projektleiter von iRights Cloud. Und unsere erste Frage war, Google Reader wird ja jetzt geschlossen, Posterous ebenfalls, Schnittstellen werden noch immer öfter eingeschränkt, siehe Twitter. Michael Speer schreibt deshalb in der FAZ, das Internet entwickelt sich zurück. Sehen Sie das auch so drastisch?
Ob das Internet sich generell zurückentwickelt, das ist natürlich eine sehr globale Frage, die man nicht nur an solchen Diensten aufhängen kann. Was wir beobachten ist, dass wir zunehmend geschlossene Ökosysteme haben von auch Cloud-Anbietern, aber auch anderen Diensten, wo klar ist, das, was ich bei diesem Dienst machen kann, beispielsweise Facebook, kann ich nur dort machen und kann das nirgendwo anders machen. Das ist ein geschlossenes Ökosystem, wo der Anbieter versucht, seine Kunden zu halten und die Kunden können da nicht raus und die Abhängigkeiten steigen dadurch natürlich.
Im Moment verhalten wir uns ja wirklich so, als würden wir in eine Wohnung einziehen, wenn wir einen Mediendienst nutzen in irgendeiner Form. Wir schleppen da alles hin, wir breiten uns aus, wir hinterlassen alle Daten und wir tun so, als wäre das jetzt für immer so, bis uns dann eben, um im Bild zu bleiben, der Vermieter dann irgendwann rausschmeißt. Werden wir irgendwann lernen, dass es so nicht funktioniert und hat es dann auch wirklich eine andere Medienkompetenz zur Folge, die dann bedeutet, wir verhalten uns auch insgesamt anders?
Je mehr Medienkompetenz da ist, je mehr technisches Verständnis da ist, desto mehr werden wir vom Vermieter zum Eigentümer. Tatsächlich auch, dass wir sagen, okay, wir nutzen die Dienste anders, wir wählen anders aus. Wir sind nicht nur davon abhängig, dass man das nimmt, was angeboten wird. Es gibt auch andere Alternativen. Man kann sich Dinge auch selber bauen, man kann auf alternative Anwender ausweichen, man kann offene Systeme nutzen, wo beispielsweise klar ist, dass offene Schnittstellen da sind, dass eine Migration der Daten und Informationen immer möglich ist. Hier darf man aber auch nicht unterschätzen, dass sehr, sehr viele Leute diese Kompetenz aktuell nicht haben. Deswegen haben wir hier immer ein Gap zwischen diesen Möglichkeiten. Und die Leute werden autonomer, die Leute werden selbstbewusster, aber das ist ein langer Weg und keineswegs die ganz große Entwicklung, die jetzt alle betrifft.
Bei Cloud-Diensten ist es ja so, dass wir eigentlich nichts mehr besitzen. Es gibt sogar schon einige Leute im Netz, die im Musikbereich dem MP3 hinterher weinen. Wie schön es doch ist, eine eigene MP3-Sammlung auf der Festplatte zu haben. Und jetzt streamen wir Musik, haben nicht mal mehr eine Datei, die wir besitzen. Glauben Sie, dass das grundsätzlich so ein trojanisches Pferd für eine andere Mentalität sein könnte, was Besitz angeht?
Ich glaube, wir haben es auf jeden Fall mit einem ganz starken Paradigmenwechsel zu tun. Früher besaßen wir etwas, sei es jetzt analog oder digital. Wir hatten es bei uns und heute, im Gegensatz dazu, erwerben wir eine Nutzungsberechtigung, eine Lizenz um einen Service, um eine bestimmte Datei für eine bestimmte Zeit unter den und den Konditionen nutzen zu dürfen. Das ist was komplett anderes und wird auch dieses ganze Konzept von dem geistigen Eigentum oder wie dort Besitzverhältnisse und Eigentumsverhältnisse konstruiert sind, auf den Kopf stellen. Also das ist ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel und wirft diese Frage von Besitz auf und die Frage von Zugangsberechtigung, beziehungsweise wer hat wann Zugang, wer hat wann keinen Zugang und was passiert, wenn ich einmal Zugang hatte, aber der Anbieter plötzlich entscheidet, ich darf jetzt keinen Zugang mehr haben und mir mein E-Book von meinem iPad löscht. Das ist eine ganz schlechte Idee und das ist komplett ungeregelt, was der Nutzer denn dann für Möglichkeiten hat. Deswegen werden wir hier neue Regelungen, neue Formen des Umgangs mit diesen Dateien, mit dem Zugriff auf Dateien entwickeln müssen. Ganz große rechtliche und gesellschaftliche Herausforderungen.
Aber ist dieses Gefühl nicht auch falsch, dass wir dann denken, so jetzt haben wir das richtig gemacht und unsere Daten verteilt, denn am Ende liegen sie wieder auf einem Server von einem Unternehmen, also haben wir gar keinen Fortschritt erreicht sozusagen in der Verteilung und Platzierung unserer Daten, sondern haben den gleichen Effekt, den wir jetzt auch schon haben. Wir hängen bei einem Unternehmen fest.
Da sprechen Sie ein wichtiges Problem an. Ganz oft ist unklar, wo die Daten liegen. Das ist dem Endverbraucher nicht ersichtlich. Auch die Unternehmen mauern ganz oft, wo stehen die Datenzentren, in welchem Land beispielsweise oder welches Rechtssystem gilt da etc. Das ist völlig unklar. Auch welche Möglichkeiten haben denn Verbraucher, wenn ihre Daten verloren gehen? Auch hier sind sehr, sehr viele ungeklärte Fragen. Deswegen kann man am Ende des Tages nicht bei allen Diensten sagen, okay, das ist jetzt komplett getrennt. Ja, es ist möglich, dass die in einem und demselben oder in verschiedenen Datenzentren liegen. Da ist natürlich jetzt die Frage, was muss getan werden, damit das anders ist? Muss hier beispielsweise eine Kennzeichnungspflicht her? Müssen die Anbieter sagen, wo liegen die Daten? Welches Rechtsregime gilt hier etc.? Deswegen muss, glaube ich, hier auch Politik nochmal stärker auf die Anbieter zugehen, um hier klare Regeln aufzustellen. Da diese Daten, das ist nicht nur irgendwas, sondern das ist unser digitales Gedächtnis und Teil unseres digitalen Lebens und das ist elementar wichtig.
Aber ist es realistisch, diese Forderung nach dem politischen Eingreifen zu stellen und beziehungsweise wird das nicht wieder viel zu spät kommen? Ich meine, über was man gerade redet, sind Chatrooms für Minderjährige beispielsweise. Also man ist an einer ganz anderen Stelle. Diesen wirklich technischen Aspekt der Datenverteilung, der ist wahrscheinlich noch die nächsten Jahrzehnte gefühlt entfernt von irgendwelchem politischen Eingreifen, dass da was reguliert wird.
Wenn Millionen von Menschen den gleichen Dienst nutzen, dann wird das zur kritischen Infrastruktur für kollektives Wissen, für behördliches Wissen, für staatliches Wissen, aber auch für privates Wissen und Informationen. Und wenn man sagt, das ist kritische Infrastruktur, dann muss man entsprechend auch darauf reagieren und sagen, okay, wenn hier kritische Infrastruktur besteht, dann kann es nicht sein, dass nur ein privates Unternehmen darüber entscheidet, was damit passiert. Deswegen muss hier der Staat durch Regulierungsbehörden, möglicherweise durch neue Vorschriften, möglicherweise aber auch durch eine Selbstverpflichtung zusammen mit den Unternehmen gewisse Transparenz und Klarheitsregeln aufstellen, damit genau hier eine Verbesserung erreicht wird. Deswegen ist der Ruf nicht der nach strengen neuen Gesetzen, aber nach einer klaren Zusammenarbeit und nach einer klaren Veränderung der Situation, weil aktuell ist es kaum möglich, dass man als Verbraucher, Verbraucherorganisation hier eingreifen kann. Es ist wahnsinnig schwierig und deswegen ist das eine hochpolitische Frage, der sich auch die Regierung annehmen muss.
Warum ist das nicht schon längst so? Wie erklären Sie sich das? Ich meine, man spricht vom Stromnetz, vom Wassernetz, von Straßennetzen als kritische Infrastruktur einer Gesellschaft. Warum ist das Internet, was ja alles verbindet, das Internet ist überall. Ich glaube, Eric Schmidt hat auch mal gesagt bei einer Google-Konferenz, das Internet ist wie Elektrizität. Man sieht es eigentlich nicht mehr, es ist einfach da, es ist vorausgesetzt. Warum ist die Politik nicht an diesem Punkt angekommen, das so zu erkennen, zu akzeptieren und auch dementsprechend zu handeln?
In der Politik ist es noch nicht angekommen, das Thema, weil sehr viele, dass das Internet oder das, was in dem Internet passiert, immer noch so ein Stück weit als Biotop betrachten. Das ist irgendwas Komisches, mit dem die jungen Leute irgendwas machen. Okay, Unternehmen machen auch noch irgendwas damit, aber die größere Gefahr sind dann Hackerangriffe etc. Heißt, es wird an ganz, ganz vielen Stellen noch nicht ernst genommen. Es sind tatsächlich bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch die Minderheit der Abgeordneten, die sagen, das Internet ist so wichtig, das, was dort passiert, ist so wichtig, dass das ganz oben auf die Agenda muss, weil es eben alle gesellschaftlichen Bereiche, alle ökonomischen Bereiche etc. betrifft. Diese Erkenntnis ist tatsächlich, man mag es kaum glauben, immer noch nicht durchgedrungen bei allen Abgeordneten. Ich kann nur dringend raten, dass das sehr, sehr schnell passiert.
Sagt Philipp Otto, Projektleiter von iRights Cloud. Das Gespräch können Sie übrigens auch in ganzer Länge, wir haben noch viel mehr mit ihm besprochen, nachhören bzw. überhaupt hören auf breitband.deradio.de.
Dort können Sie dann auch die einzelnen Stücke Breitband runterladen und dann vielleicht in Ihrer eigenen Wolke ablegen, in der eigenen Cloud, völlig unabhängig von irgendwelchen Diensten mit Sitz in den USA zum Beispiel. Aber geht das und wo und wie geht das? Unser Autor Henrik Moltke versucht seit Mai 2004, dem Monat, in dem er sich bei Gmail angemeldet hat, sein digitales Ich freier zu machen.
Google könnte theoretisch 9 Jahre meines Lebens so schnell wie das Blinken einer LED im Datencenter löschen. Dann wäre viel Arbeit und viele mehr oder weniger intime Inhalte weg, aber mein Vertrauen und damit das von Millionen anderer Kunden zerstört. Was natürlich eine Katastrophe für Googles Geschäftsmodell wäre. Wir sind in diesem Sinn gegenseitig abhängig. Eben Moglen, Vorsitzender des New Yorker Software Freedom Centers, traf bereits in 2010 einen Nerv, weil er mit Humor beschrieb, wieso das Geschäft, das ich als Cloud-Abhängiger und besonders als Facebook-Nutzer bekomme, eigentlich ein schlechtes ist.
Mr. Zuckerberg has done more harm to the human race than anybody else his age.
Herr Zuckerberg hat der Menschheit mehr Schaden zugefügt als jeder andere in seinem Alter. Das ist ihm mit einem bemerkenswert schlechten Deal gelungen. Ich werde Ihnen kostenloses Webhosting geben und Sie erhalten ein kostenloses Spionagetool. Und es funktioniert. Das ist der traurige Teil. Es funktioniert.
In diesem Gespräch über Freiheit in der Wolke schlug Moglen eine einfache Lösung vor. Die Freedom Box, ein dezentraler Miniaturserver, der in die Wand gesteckt wird und sich mit dem Netz verbindet.
Und wenn Sie Ihren Server nach Neuseeland oder den Nordpol mitnehmen möchten, dann kaufen Sie sich ein Flugticket und stecken es in die Tasche. Nehmen Sie es mit. Lassen Sie es hinter sich.
Mit der Freedom Box könnte man autonome Netzwerke erzeugen, ohne die zunehmende Kontrolle von Regierungen und Unternehmen. 4 Studenten im Publikum beschlossen, Moglens Idee zu realisieren.
I'm Dan. I'm Max.
I'm Ilya.
I'm Rafi.
Diaspora is going to be an open source, distributed, privacy-aware social
network. Ein dezentrales soziales Netzwerk, frei wie freie Software, wo jeder seine Daten nach eigenen Vorstellungen hosten kann. Sie nannten das Projekt Diaspora. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Nach einer Rekordkampagne bei dem Crowdfunding-Dienst Kickstarter konnten die extrem hohen Erwartungen nicht erfüllt werden. Das Netzwerk wurde zwar technisch besser, das Interesse verblasste jedoch. Die Tragödie rund um die Diaspora bekam ihren Höhepunkt, als Ilya Sitomirski, der jüngste der 4 Entwickler, im November 2011 Selbstmord begann. Ich wollte auch eine Alternative zu Facebook, aber bei Diaspora vermisste ich einfach die bunte Kakophonie von mehr oder weniger fremden Freunden. Stattdessen herrschte bei Diaspora leider oft Langeweile. Mein nächster Versuch. Auf in die freie Wolke zu OwnCloud. Der autonome Cloud-Speicherdienst wurde von Frank Karliczek entwickelt und durch die mangelnde Freiheit bei Cloud-Diensten inspiriert. Um OwnCloud nutzen zu können, musste ich zuerst eine Installationsdatei auf meinen Server kopieren. Das wäre für die meisten Nutzer sicherlich schon zu viel des Guten. Für mich bedeutete es, eine Reihe von E-Mails durchzusuchen, danke Gmail, um die Daten für meinen FTP-Zugang zu finden. Von dort aus war es wunderbar einfach. Boom, meine eigene Cloud. Kurz darauf fiel ich aber wieder aus der Wolke. Ich konnte weder von der Desktop-App oder direkt vom Mac auf OwnCloud zugreifen. So ging es erstmal mit der begrenzten eigenen Cloud durchs Webinterface weiter, was durchaus sauber und gut gemacht ist. Meine Einschätzung: Obwohl OwnCloud einen raffinierten Dienst bietet und zumindest eine Illusion von Kontrolle an die Nutzer zurückgibt, fehlt leider viel. Vor allem für jemanden, für den Freiheit nicht höchste Priorität hat. Im Vergleich zu dedizierten Diensten wie SoundCloud für Audio oder Google Drive für Dokumente und Dateien ist OwnCloud zwar charmant, spielt aber noch lange nicht in der gleichen Liga. Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, meinem Provider mehr als Google zu vertrauen. Wenn aus irgendeinem Grund Sicherheitsbehörden Zugriff forderten, würden sie den wahrscheinlich genauso einfach kriegen. Das wäre natürlich anders, wenn ich eine Freedombox hätte, aber das Projekt, wie leider viele andere idealistische Unternehmen, ist noch sehr weit vom Verbraucher entfernt. So wie bei Diaspora bleibt OwnCloud eine Option für Semi- oder Voll-Nerds und diejenigen, die den Preis der Bequemlichkeit für Freiheit und Kontrolle bezahlen möchten. Was mich betrifft, bin ich zurück in meinem unfreien Cloud-Dasein, aber werde die nächsten Monate meine Wolke wässern und pflegen und vielleicht einmal richtig einziehen.
Henrik Moltke über ein unabhängiges, freies Leben im Netz, das gar nicht so einfach zu leben ist, wie wir gerade gehört haben.